de la mémoire suisse à l'ONU, Walter Kellin, un juriste de droit public de Berne, a mis en avant le principe de non-refoulement. On l'a oublié, alors presque, je dirais, à un moment où s'organise une externalisation, des expulsions, des délocalisations, etc., etc., que Frontex continue. Ça, c'est un aspect de la question. Et le deuxième aspect de la question, c'est que aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir en même temps à Frontex, et je dirais que ça peut porter l'hospitalité politique et l'habeas corpus peut fédérer des mouvements au-delà du droit d'asile. Et la deuxième chose, c'est que qui est possible, c'est de repenser la politique étrangère suisse, qui aujourd'hui, vous en connaissez les critiques, ça ne peut pas continuer comme ça, cette politique étrangère suisse. Elle est inaudible, et voilà, on m'insiste pour que j'arrête, mais je dirais, la question est ouverte. Je finirai par un paradoxe, je dirais, Frontex, au fond, est-ce qu'il faut l'éliminer? Et je répondrai, peut-être, que la nouvelle politique de la défense européenne va l'absorber. Et ça, ça nous donne des axes stratégiques aujourd'hui pour réfléchir à la guerre d'une autre manière, au fond, et en prenant Frontex comme une des lieux où ça apparaît, mais de loin pas cette grosse transformation de la guerre qui ont lieu. Et à Genève, il y a un slogan qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai lu lors de la manifestation, c'est le désarmement global du groupe pour une Suisse sans armée. Je pense que nous devons peut-être, en tout cas, réorienter la réflexion des syndicats, des mouvements sociaux, autour, au fond, de cette aggravation actuelle qui peut être lue à partir de Frontex, mais on ne peut pas en rester là. Voilà. Je suis désolée, j'ai dépassé mon temps de parole.
Pas de souci. Philosophinnen haben immer einen Bonus von mindestens 5 Minuten gegenüber der vorgesehenen Redezeit. Nein, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen auf das, was du gesagt hast, eröffnet hast, zurück. Ich möchte mit dem Begriff oder der Figur der Verschwundenen anfangen und zu Shishai Haile überleiten. Shishai, also die Verschwundenen, das waren erstmals die Leute, die in den rechten Militärdiktaturen in Südamerika in den 1970er Jahren vor allem von den Sicherheitskräften, Geheimdiensten, die man hat verschwinden lassen. Auch auf dem Mittelmeer, das ist ja das, was Marie-Claire eigentlich auch vorschlägt, indem sie den Begriff hier ins Spiel bringt, verschwinden viele Leute. Das heißt natürlich in den meisten Fällen, sie sterben, wie auch im südamerikanischen Kontext. Du bist zum Glück nicht verschwunden, du bist hier bei uns jetzt auf dem Podium. Und mich würde jetzt interessieren, was ist dein Blick auf Frontex, deine Erfahrung? Und vielleicht auch die Frage, was ist die Möglichkeit, die Rolle von Leuten wie dir, die selbst in die Schweiz oder andere europäische Länder geflüchtet sind, um hier die Debatte und die Kritik an Frontex voranzubringen?
Genau, danke für die Frage. Ich mag den Begriff Verschwundenen einerseits. Und andererseits mag ich auch das nicht, weil ich habe auch Bekannten, Freunde, die einige im Mittelmeer verschwunden sind oder die anderen auch im Flüchtlingslager bezüglich Pushbacks in Libyen verschwunden sind.
Dank. Und ich habe das am Anfang erwähnt. Du bist beim National Coalition Building Institute und beim Flüchtlingsparlament engagiert. Und im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, wie du da in dieser Hinsicht Frontex schon begegnet bist. Wie sind da die Aktivitäten gewesen und gibt es Ideen, gibt es Möglichkeiten, am Thema Frontex weiterzuarbeiten auf der Ebene Flüchtlingsparlament, NCB, das Coalition Building Institute, Entschuldigung.
Genau. Es gibt immer noch weitere Möglichkeiten von unserer Seite, ich meine von Seite vom Flüchtlingsparlament. Flüchtlingsparlament hat er einfach bereits Jonathan darüber gesprochen. Es ist einfach ein rein partizipatives Projekt für geflüchtete Personen. Dort haben die geflüchteten Personen oder die Möglichkeit, einerseits ihre Stimme auf politischer Ebene zu erheben und andererseits sie haben auch die Möglichkeit, die Scheidungspersonen direkt zu treffen. Und wir führen einfach auch Gespräche mit verschiedenen Behörden, zum Beispiel SEM. Wir haben einfach auch mit dem Vertreter von SEM, Vertreter und Vertreterinnen von SEM über das Thema gesprochen. Und die Sache ist momentan, die Schweiz investiert viel Geld oder viel Budget in Frontex einerseits. Sie schicken auch Personalien dort und die Aufgabe wäre, wenn man einfach das ehrlich sagt, einfach dort die Menschenrechteverletzungen einerseits das zu kontrollieren und andererseits einfach auch darüber transparent Bericht zu schreiben oder einfach transparent zu machen. Aber in diesen Gesprächen, ja, sie sagen, ja, wir haben einerseits dort kein Stimmrecht und andererseits aber paradoxerweise, wir geben viel Geld. Und ja, wir als Flüchtlingsparlament oder besonders ich als Person, das finde ich schade. Am Schluss niemand ist verantwortlich, was im Mittelmeer oder was einfach bezüglich diesem Pushbacks passiert.
Vielen Dank. Du hast jetzt etwas genannt, das, glaube ich, sehr wichtig ist. Die Frage der Verantwortung und Verantwortungsdiffusion. Und um jetzt zu dir zu kommen, Lorenz, und zur Erfahrung von Alarmphone. Wenn ich es richtig gesehen habe, ich mache da eine Zwischenbemerkung, hast du diese Broschüre zu 8 Jahre Alarmphone auch mitgebracht? Darf ich sagen, dass man sich da bedienen kann? Ja, und sonst ist sie auch als PDF abrufbar. Diesen Hinweis wollte ich gerade noch platzieren. Jetzt hast du das Wort. Stichwort Verantwortung, Verantwortungsdiffusion und vielleicht auch, was mich interessieren würde von dem, was Marie-Claire gesagt hat, die Problematik, die Ambivalenz oder der humanitäre Diskurs. Ein paar Stichworte für dich, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Und ja, ich fand das wirklich ein gutes Stichwort, aber vielleicht, um zu verstehen, aus welcher Perspektive ich spreche, noch 2-3 Worte zum Alarmphone. Wir sind ein transnationales Netzwerk von, je nachdem, wenn man fragt, 200 bis 300 AktivistInnen von der Schweiz bis nach Westafrika. Wir haben Teams und Schwesternprojekte, unter anderem auch im Senegal, in Marokko, Tunesien, Niger, aber auch ganz viele Teams in Europa. Und das Herzstück von unserem Netzwerk ist, dass wir seit fast 10 Jahren eine 24 Stunden betriebene Telefonnotrufnummer für Flüchtende in Seenot betreiben und versuchen, in kollektiver und transnationaler Arbeit auf der einen Seite Rettungen zu erzwingen von Booten, die in Not sind, aber auch Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Entrechtungen, aber auch die Auslagerungspolitik entlang der Migrationsrouten sichtbar zu machen. Und ich glaube, im Rahmen dieser Arbeit kommen wir natürlich auch immer wieder in Berührung mit Frontex und dem Gewaltregime, das mit der Agentur verbunden ist, und versuchen das auch in Dokumentationsarbeit, aber auch gemeinsam mit anderen Akteuren, die da aktiv sind, dann weiterzuziehen und Aufmerksamkeit darauf zu leiten und einen Gegendiskurs aufzubauen. Und ich glaube, das Stichwort der Verantwortung ist dabei absolut zentral, weil Frontex seit seinem seiner Gründung eigentlich als Agentur so aufgebaut wurde, dass sie irgendwo in so einem Triangel der organisierten Verantwortungslosigkeit sich bewegt. Und genau entlang von dieser Verantwortungslosigkeit hat sich die Agentur auch entwickelt. Es gab ja so verschiedene Revisionsschritte, wo dann das Mandat immer wahnsinnig stark ausgeweitet wurde, währenddem die Kontrollen damit überhaupt nicht Schritt gehalten haben. Und ich glaube, das sieht man auch sehr stark, wenn man auf unterschiedliche Migrationsrouten schaut oder auf unterschiedliche Vorfälle, die passiert sind. Denn da geht es dann am Schluss meistens darum, dass sich die Politik, Frontex und die nationalen Grenzschutzbehörden gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben für gewaltvolle Zustände, die irgendwo herrschen, oder für Unglücke, Todesfälle, die passiert sind. Und ich würde versuchen, das vielleicht an unterschiedlichen Beispielen kurz zu erklären, weil so der ganze Kontext, in dem Frontex eingebettet ist, irgendwie schon auch ziemlich kompliziert ist. Und ich glaube, das eine oder zwei Beispiele davon sind sehr schreckliche Beispiele, die haben auch einen sehr direkten Bezug zur Alarmfonarbeit. Das eine ist das sogenannte Shipwreck vor Cutro, also ein Schiffsunglück vor der kalabrischen Küste, wo deutlich über 100 Menschen gestorben sind. Das war im Februar 2023. Und das steht ziemlich exemplarisch für die Entwicklung, die Frontex selber vorangetrieben hat, wo sie jetzt aber sagt, dass sie keine Kapazitäten mehr hätte, um Menschenleben zu retten, wenn die in Seenot geraten. Und bei diesem Shipwreck von Cutro hat ein Frontex-Flugzeug ein total überfülltes migrantisches Boot, das von Libyen auskam, gesichtet in der Nacht, hat dann eine Meldung gemacht an den sogenannten Frontex-Überwachungsraum, also das heißt der Eurosur heißt der, das ist so ein Überwachungszentrum im Frontex-Hauptgebäude in Warschau, hochtechnologisiert ausgerüstet. Man findet da wirklich fast jede Bewegung rund um Grenzübertritte, die man sich vorstellen kann, sehr, sehr, sehr hoch aufgelöst. Gut erkennbar also, wenn ein Schiff stark überfüllt und nicht seetauglich ist. Und diese Meldung wurde dann gemacht, doch es wurde nicht reagiert, respektive die Reaktion wurde verzögert. Und Frontex hat dann im Nachhinein gesagt, ja, die italienischen Behörden wären doch zuständig gewesen, um einen Rettungseinsatz zu lancieren. Die italienischen Behörden haben gesagt, ja, aber wir hatten doch die relevanten Boote nicht, um einen Rettungseinsatz zu lancieren. Die hätte doch eigentlich Frontex, die gut ausgerüstete EU-Migrationsagentur. Und am Schluss ist es so weit gekommen, dass die Rettung zu spät lanciert wurde und dass eigentlich vor den Augen der Frontex-Überwachungskamera über 100 Leute ertrunken sind. Und ich denke, diese Entwicklung gerade im zentralen Mittelmeer, die zeigt exemplarisch auf, wie die Agentur finanziert, wie die Agentur funktioniert. Den Alarmfonds hat zusammen mit anderen Organisationen, ich glaube bereits 2019 oder 2020, einen sehr ausführlichen Bericht gemacht, der heißt Remote Control. Und bei diesem Bericht, der beschreibt den politischen, aber auch den praktischen Prozess des Rückgangs von Rettungskapazitäten auf dem Meer und des Ausbaus der Luftüberwachung. Das heißt, Frontex hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass sie weniger Assets, also weniger Schiffe auf dem Meer haben, die Rettungseinsätze lancieren können, dafür aber mehr Geld kriegen für den Ausbau ihrer Luftflotte, damit sie das Meer aus der Luft überwachen können. Wenn Sie Boote sehen, die auf dem Weg nach Europa sind, die sogenannte libysche Küstenwache informieren, die dann Boote schickt, die versucht, die migrantischen Boote abzufangen und zurück nach Libyen zu schleppen, wo sehr nachweislich in den Camps Verbrechen gegen die Menschlichkeit passieren, also Menschen eingesperrt, ihre Arbeit verkauft wird, sehr systematische sexualisierte Gewalt gegen geflüchtete Personen herrscht. Und das heißt, man nimmt diese Folgen nicht nur in Kauf, sondern man führt sie eigentlich aktiv mit herbei. Und das zweite Beispiel, und du unterbrichst mich einfach, wenn ich ausarte. Und ich glaube, das zweite Beispiel, das man machen kann, das in eine ähnliche Richtung geht und wo ich es auch wichtig finde, halt zu beschreiben, dass ja Frontex entlang den unterschiedlichen Migrationsrouten auch unterschiedliche Strategien anwenden, die aber trotzdem zum selben Ergebnis führen, nämlich halt zum Ergebnis, dass Menschen verschwinden und Menschen ertrinken. Und zum Aufrechterhalten von einem Gewaltregime letztendlich. Und das zweite Beispiel ist das Shipwreck von Pylos. Das ist am 14. Juni 2023 passiert. Über 600 Menschen sind dabei ertrunken. Und auch da gab es die Situation, dass ein mit 750 Personen beladenes Boot bereits am Vormittag vom 13. Juni von einem Frontex-Überwachungsflugzeug gesichtet wurde und Frontex keine nachweislichen aktiven Schritte unternommen hat, um dieses Boot mit allen möglichen Mitteln zu retten, währenddem es völlig klar war, dass dieses Boot komplett hoffnungslos überfüllt ist. Das Einzige, was sie getan haben, ist die griechische Küstenwache informiert, also jene Küstenwache, die seit mindestens 4 Jahren für systematische Gewalt und Pushbacks gegen Migrantinnen verantwortlich ist, und denen gesagt, ja, fahr doch da mal hin, rettet die noch mal. Und was dabei rausgekommen ist, ist halt erneut, dass das Boot gesunken ist, über 600 Leute sind gestorben. Und im Nachhinein, und ich glaube, das ist das Perfide wieder an der Geschichte, von dieser organisierten Verantwortungslosigkeit, hat die EU-Kommission, die vermeintlich für die Kontrolle von Frontex zumindest ein Stück weit verantwortlich sein sollte, Frontex und die griechische Küstenwache beschuldigt, dass sie nichts gemacht hätten. Die griechische Küstenwache, Frontex, beschuldigt, dass sie keine entsprechenden Mittel hätten, und Frontex, die griechische Küstenwache, beschuldigt, dass sie nicht akkurat gehandelt haben. Und ich glaube, genau das zeigt auf, wie diese Agentur funktioniert. Sie macht halt Migration letztendlich zu einem politischen Spielball auf Kosten von Tausenden von Menschenleben, die unter diesem Gewaltregime leiden und halt eben unter diesem Rückgang eigentlich von Rettungskapazitäten dann auch ihr Leben immer stärker aufs Spiel werden müssen. Und ich glaube, es gibt auch noch viel zu sagen dann zu Gegenbewegungen und wie man das auffängt und Widerstand leistet, aber das vielleicht in einem zweiten Schritt.
Ja, vielen Dank für diese auch sehr eindrücklichen Schilderungen und auch eine Beschreibung und eine Analyse, was Frontex eigentlich genau macht und was es ausmacht. Du hast jetzt zum Schluss gesagt, eben es gäbe viel zu sagen, auch zu Gegenbewegungen. Ich möchte dich, Shishai, fragen, man könnte ja jetzt sagen, wir müssen Brücken bauen. Einerseits, Stichwort natürlich, sichere Fluchtwege. Das hast du im Vorgespräch auch sehr betont, aber das Bild der Brücke, habe ich jetzt gedacht, ist ja auch wichtig für die Frage, wie wir uns organisieren und wie man handeln kann, wenn man der Ansicht ist, so eine Agentur wie Frontex kann man nicht einfach machen lassen. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen, ich sage mal, die Brücken zu Leuten, wie sie sich hier zum Beispiel am 1. Mai aufhalten, also oder zu Organisationen wie dem Alarmfonds, die sich schon lange gegen Frontex einsetzen. Existieren diese Brücken zwischen den Geflüchteten selbst und den Leuten, die vielleicht hier aufgewachsen sind und sich gegen Frontex engagieren? Und das Letzte, Entschuldigung, es ist eine große Frage. Wie kann man deiner Erfahrung nach versuchen, Brücken zu bauen zu Leuten hier in der Schweiz, die vielleicht nicht von Anfang an überzeugt sind, dass Frontex gefährlich und schlimm ist, kurz gesagt? Also wie kann man in Dialog kommen mit Leuten, die heute nicht hier sind? Ich sag's mal so.
Genau, ja, danke für die 2 Fragen, glaube ich. Genau, ja. Und wenn wir genau über Frontex sprechen oder wenn wir genau einfach die Migration schauen, gerade es gibt verschiedene Ursachen für Migration. Zum Beispiel momentan herrscht fast überall Krieg und es gibt auch noch da so Klimakatastrophen. Es gibt auch fast überall Diktatoren. I'm a bad bitch. Don't catch feelings, boy. You know, say I be savage. Yeah. And it must be your nigga on my line saying, trust me. Cause I put it down, spin it round, touch the ground, take the crown, fuck it up without a sound. Shh, gotta keep it on the low though. Raw dinner, eat this pussy real slow, ho. Yeah, you know that I like that. Beat it up and fight back. Now you can catch this flight back. Got no time for chit chat. Trying to get the big stack. Triple double Big Mac. Gotta feed the big cat. Sagittarius, so you know that I'm a freak. Got a man, but I'ma let you have a peek. It's a meal, boy, I know you used to treats. TNF, he wanna kick it every week. 2012, es gab eine Botschaft Asyl. Solche Sachen zu ermöglichen, wäre einfach ein guter Punkt, weil momentan investiert die Schweiz Millionen Geld an Frontex. Es wäre schon mindestens 50% von diesen Geldern einfach in einem sicheren Fluchtwegen zu investieren. Und die zweite Sache wäre als Möglichkeit zum Beispiel, Schweiz zahlt Geld an Frontex einerseits und andererseits, die sagen.
Comme des citrons, stressé, stressé, stressé comme des cochons, courir! Que courir, tu m'attaches jusqu'au soir pour assurer mes devoirs, faire face aux défis, je me surmultiplie. Je cours, je surfe sur la vague d'hyperactivité, fuite en avant dans l'action, peur du vide, d'être dépassé.
Wenn man mit Diktatoren, zusammenarbeitet, das bereicht einfach die Schlepper. Und es gibt auch eine große Frage, ob die Schlepper Privatpersonen sind oder Teil von den Diktatoren und Diktatoren. Am Schluss, die Opfer sind betroffene Personen, die geflüchtet sind, sie bezahlen mehr und einige sind sie ertrunken im Mittelmeer oder sie leiden.
Statt über uns, ist auch, ich muss jetzt hier als Historiker das kurz erwähnen, Nothing About Us Without Us war auch ein wichtiger Slogan zum Beispiel von AIDS-Betroffenen, die auch die Organisation von wissenschaftlichen Kongressen zu dieser Frage auf den Kopf gestellt haben. Also ich glaube, da steckt viel Kraft in diesem Credo. Und ich möchte jetzt folgendermaßen vorgehen, auch mit Blick auf die Uhr. Ich habe noch eine Frage an Lorenz und möchte danach Marie-Claire die Gelegenheit geben, zu reagieren, nochmal etwas zu sagen, auch mit Bezug auf das, was Shishai und Lorenz gesagt haben. Und dann würden wir für das Publikum öffnen, endlich, unbedingt. Also Lorenz, meine Frage. Marie-Claire hat bei ihrem Anfangsvotum die Einzelfallarbeit, würde ich dem sagen, also das Verteidigen der Rechte, der Lebenssituation von Individuen. Und aus meiner Arbeit über die Geschichte der Asylbewegung kann ich sagen, dass das einerseits extrem wichtig war, auch eigentlich unhintergehbar, um überhaupt zu wissen, was die Behörden, die Migrationsbehörden in der Praxis tun, musste man Kenntnis haben der Einzelfälle und gleichzeitig drohte stets alle aktivistische Energie, alle Kapazität in diese individuellen, meistens sehr dringenden Schicksalssituationen zu gehen. Und dann gab es ein Problem, wo bleibt die Zeit, wo bleiben die Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit, für politische Arbeit im eigentlichen Sinn. Und ich habe mich gefragt, kennt ihr dieses Dilemma beim Alarmphone und wie geht ihr eigentlich damit um?
Doch. Nein, also ich werde es ein bisschen für mich vereinnahmen, aber ich glaube, das geht schon. Nein, aber ich meine, ich finde es grundsätzlich, glaube ich, eine interessante Frage. Und ausgehend von der Alarm von Arbeit lässt es sich vielleicht auch gut erklären. Weil ich meine, Alarm von macht ja am Schluss auch das, was man als Einzelfallarbeit bezeichnen würde, weil wir betreuen einzelne Boote in Seenot, in sehr aufwendiger Arbeit, mit eben bis zu 300 Personen irgendwie, die dieses Netzwerk zählt. Und gleichzeitig macht Alarm von unglaublich viel Netzwerkarbeit, ist eingebettet in ein, meiner Meinung nach, sehr widerständiges Netzwerk von ganz, ganz unterschiedlichen Organisationen und Personen. Und wir verwenden dafür jeweils so den Ausdruck Infrastruktur der Solidarität. Und ich glaube, anhand von diesem Beispiel lässt sich das vielleicht ganz gut erklären, inwiefern diese Dinge zusammengehören und halt nicht separat gedacht werden können. Und wenn wir von Infrastruktur der Solidarität reden, aus so dieser transnationalen Perspektive, dann meinen wir halt all die kleinen, oft sehr, sehr unsichtbaren, alltäglichen, widerständigen Personen und Organisationen, die den Unterschied ausmachen und die in ganz expliziter Ablehnung zu diesem Migrationsregime stehen. Und ich glaube, das sehen wir beispielsweise, wenn wir auf Senegal blicken, in Dakar, wo es einen Alarm von Dakar gibt, und Bosafi, die veranstalten übernächste Woche eine Veranstaltungsreihe, 72 Stunden am Stück, Pushback Frontex. Dann sehen wir das in Niger, wo es ein Schwesternprojekt gibt, Alarm von Sahara, die machen wahnsinnig wichtige alltägliche Arbeit, informieren flüchtende Personen, migrierende Personen über die Gefahren der Reise durch die Sahara, intervenieren, wenn Gruppen verloren gehen, versuchen einen Unterschied auszumachen. Wir haben Refugees in Libya, eine selbstorganisierte Organisation von Geflüchteten, die sich in Libyen aufgelehnt hat gegen die Unterdrückung durch die libyschen Autoritäten, aber auch gegen die Ignoranz der UNHCR zu ihrer prekären Situation. Dann kommen die Leute in Europa an, haben auf den griechischen Inseln krasse Solidaritätsprojekte, reisen weiter, haben auf der ganzen beschwerlichen Reise an unterschiedlichen Punkten ganz unterschiedliche Orte, wo Leute versuchen, in alltäglicher Solidarität irgendwelche kleinen Unterschiede auszumachen. Und dann kommen sie ja irgendwann, wenn wir jetzt aus der Schweiz-zentristischen Perspektive, oder also ich bin halt hier in Zürich, ja, kommen sie hier an und dann haben sie irgendwie Projekte wie Wo Unrecht zu Recht wird, wo die Besuchsgruppen in die Camps gehen oder die autonome Schule, wo selbstorganisierte Sprachkurse stattfinden und weit darüber hinaus und selbstorganisierte